Es gibt einen Satz, den ich sehr liebe, weil er so ein Stück weit ja, das ausdrückt, was ich gerne leben will, was ich gerne sein will. Und in diesem Satz heißt es, wer das tut, was er immer tut, der bekommt, was er immer bekommt. Also wer das tut, was er immer tut, der bekommt, was er immer bekommt. Ich weiß nicht, von wem dieser Satz ist, von mir ist er nicht. Im Zweifelsfall, wenn ihr nicht wisst, von wem das Zitat ist, meistens von Henry Ford oder Mark Twain. Aber ich weiß es nicht. Aber die Logik ist klar, wenn du immer hier angefangen den gleichen Weg gehst, dann wirst du auch immer an den gleichen Punkt wieder kommen und steigst immer wieder in die gleichen Fußstapfen, die du eh schon gegangen bist und gehst dann immer ein Stück weit im Kreis. Das ist oft unser Leben, unser Alltag. Ja? Wir treffen die gleichen Leute zur gleichen Zeit, machen mit denen die gleichen Dinge, wir reden vielleicht über ähnliche Sachen. Irgendwie unser Leben hat doch so eine gewisse Regelmäßigkeit und das ist ja auch gut so und schön so. Nehemia war jemand, der sich auf Veränderung eingelassen hat, der ein Stück weit aus diesem Kreislauf ausgebrochen ist. Ein Mann geht neue Wege. Wer war dieser Nehemia? Der hätte keine neuen Wege gehen müssen, weil Nehemia war Mundschenk des Königs von Persien. Also man könnte sagen, der hat es geschafft. Sein Leben lief wie geschmiert eigentlich. War alles perfekt. Und dann spricht Gott in sein Leben rein und Nehemia geht auf seine alten Tage nochmal ganz neue Wege. Er macht sich auf nach Jerusalem, er setzt sein Vertrauen auf Gott, er erlebt Wunder und Gott verändert sein Leben. Heute geht es um Veränderung, wie Gott unser Leben verändern kann, wie er Dinge neu machen kann. Und dieser Kreis, der wird uns auch noch beschäftigen. Ja, ich brauche mal die nächste Folie. Genau, der Nehemia, der war so ein Macher, der war jemand, der gestartet hat, der hat hier diesen Button gedrückt, Neustart, zack, hat draufgehauen und dann ging's los. In Jerusalem hat man angefangen, die Stadtmauer wieder aufzubauen. Und ich möchte euch diesen Text mal vorlesen und möchte euch einladen, jetzt auch in diese Predigt so rein zu starten und euch überraschen zu lassen. Vielleicht schenkt Gott euch ja heute einen Input, einen Impuls für euer Leben, wo er sagt, da möchte ich bitte bei dir was neu machen, was verändern. Ich lese Nehemia 3, die Verse 1 bis 5. Und Eliaschib, der Hohepriester, machte sich mit seinen Brüdern, den Priestern, auf und sie bauten das Schaftor. Sie deckten es und setzten seine Türen ein. Sie bauten aber weiter bis an den Turm Mea und bis an den Turm Hananel. Neben ihnen bauten die Männer von Jericho und daneben baute Sakur, der Sohn Imris. Aber das Fischtor bauten die Söhne Senaa. Sie deckten es und setzten seine Türen ein, seine Schlösser und Riegeln. Neben ihnen baute Meremot, der Sohn Urias, der Sohn des Hakots. Neben ihm baute Meschulam, der Sohn Berechias, des Sohnes Meschesabels. Neben ihm baute Zadok, der Sohn Baanas. Neben ihm bauten die Leute von Tekoa. Aber ihre Vornehmen beugten ihre Nacken nicht zum Dienst für ihre Herren. Mal so weit, ich könnte noch weiterlesen, das geht noch weiter mit Namen, wer wo baut. Jeremia teilt diesen Stadtmaueraufbau in 42 Teile. Und jeder, der Hände hat und einigermaßen Füße zum Stehen, der darf mitbauen, der muss mitmachen. Das Schöne an diesem Tempelbau war, es war nicht Tempelbau, an diesem Stadtmauerbau war, es ging nicht unbedingt nur um die Stadtmauer, sondern das Volk Israel, die haben diesen Stadtmauerbau gefeiert, ganz intensiv erlebt. Das war für die wie so ein Gottesdienst, ein Dienst für ihre Herren, stand hier, ein Dienst für ihren Herrn. Das Volk fängt wieder an, sich zu sammeln und diese normale Tätigkeit, Stadtmauerbau mit Spachtel und Mörtel und Steine aufeinander und Schleppen und Schubkarre und Eimer und Hochziehen und Umschütten, all diese Tätigkeiten des Baus haben die als Gottesdienst erlebt. Es war ein Dienst für ihren Herrn. Das ist das Schöne an diesem Stadtmauerbau. Dass Gott in diesem Stadtmauerbau mitten mit dabei ist. Wir denken ja manchmal, da gibt es in unserem Leben so eine Trennung. Das sind auf der einen Seite sind die heiligen Sachen, das Heilige, das Gute. Ja, ich gehe in den Gottesdienst und da begegne ich Gott und da ist alles toll und da ist Hauskreis und da lese ich in der Bibel. Das sind so die ausgesonderten Zeiten meines Lebens. Und dann gibt es noch die, da muss ich halt auf die Arbeit gehen, da muss ich jetzt abspülen oder all das machen, so das Profane, das Normale, das halt auch gemacht werden muss. Und viele Christen erleben auch diese Trennung. Dieses auf der einen Seite ist mein Leben so fromm oder manche Bereiche zumindest und auf der anderen Seite ist vieles so unfromm, so normal, so trocken, so ist halt Alltag. Alltag ist Alltag. Das Volk Israel erlebt oder die Judäer erleben, wie sie plötzlich im Gottesdienst stehen, obwohl sie draußen sind. Obwohl sie draußen sind, freien Natur jetzt nicht, aber an der Stadtmauer stehen und arbeiten, sie erleben Gottesdienst. Wir denken, dass Gott so in unseren normalen Bereichen unseres Lebens oft gar nicht so reinpasst. Ja, da ist meine Arbeit, das sind die Akten und die Ordner und da sind die Steine oder die Kinder. Ich weiß nicht, in welchem Bereich ihr arbeitet, mit was ihr so zu tun habt. Und da passt Gott irgendwie nicht so richtig rein, so scheint es zumindest. Oder anders formuliert, das kann man Gott doch nicht zumuten, dass er da mit drin ist. Aber ich finde es faszinierend, der Gedanke, wir leben unser Leben als Gottesdienst. Paulus sagt es mal in Römer 12, ganz bekannte Verse, dass wir, er sagt, unsere Leiber, unseren Körper, also das, was wir können mit den Händen, mit dem Kopf, das, was wir arbeiten, das, was wir tun, also wir sollen uns hingeben als, er sagt, lebendige Opfer. Hingeben. Das, was ich kann, das gebe ich Gott. Das Beste, was ich kann, das gebe ich Gott und das mache ich gerne. Ich habe die Woche inspiriert von der Predigt und von dem Stadtmauerbau. Da bin ich mit dem Auto in den Kindergarten gefahren. Das sind normalerweise die Zeiten, wo ich schaue, dass es möglichst schnell geht. Ich will ja schnell in den Kindergarten, weil es ist ja eigentlich nur so eine Überbrückungszeit. Ich will ja in den Kindergarten, um den Ben abzuholen und eigentlich will ich, dass der schon wieder zu Hause ist. Und diese Zeit, verlorene Zeit, da habe ich mir einfach mal im Auto so gesagt, und jetzt werde ich diese Zeit als Gottesdienst feiern. Einfach so habe ich mir so vorgenommen. Ich wusste nicht genau, was das bedeutet, aber ich habe einfach gesagt, das ist jetzt mein Gottesdienst. Und auf einmal habe ich angefangen, innerlich zu beten, für den Ben zu beten, für seine Kindergartenzeit, für all das, was er da im Kindergarten erlebt. Und ich konnte gar nicht mehr aufhören zu beten. Und die 5 Minuten waren schneller um als gedacht, aber diese trockene, profane Abholzeit war plötzlich ein Gottesdienst. Warum glauben wir nicht, dass Gott in unserem Normalen, in dem Alltag, in der Arbeit, wo du jeden Tag hingehen musst, um deine Sache abzuleisten, dass es auch Gottesdienst ist? Gott ist doch der Schöpfer auch all der Dinge, mit denen du arbeitest. Ob das jetzt Papier ist, was wieder aus Holz gemacht wird, ob das Stein ist, ob das Menschen sind. Alles ist doch von Gott gemacht und Gott weiß auch am besten, wie dein Computer funktioniert. Gott kennt sich doch aus. Gott hat doch diese Welt gemacht. Warum fangen wir an, in dieser Welt einen Schnitt zu machen, der ist absolut künstlich, und zu sagen, das ist jetzt absolut profan, Arbeit muss gemacht werden und das ist absolut heilig und ganz besonders. Unser Leben soll mit allem, was wir tun und gerade mit den Dingen, die du gut kannst, ein Gottesdienst sein. Und das ist die Einladung hier im Nehemia-Buch, wenn man so liest, wer da alles mitbaut. Jeder muss mitbauen, jeder muss mitmachen. Aber die Leute am Bau, die haben angefangen, da wieder Gottesdienst zu feiern. Es war ein Gottesdienst. Die hatten Gott vor Augen, die haben gebetet. Vorher war es so, du gehst in den Tempel und da ist Gottesdienst. Und jetzt war, du stehst an der Stadtmauer und es ist auch Gottesdienst. Das Volk Israel lässt sich ein auf neue Wege. Sie gehen neue Wege, sie verlassen die Pfade. Und Nehemia ist der, der vorangeht. Der drückt so diesen Startknopf und sagt, wir wagen das jetzt mal. Wir gehen neue Wege. Und es war genial, weil das Volk auf einmal angefangen hat, sich zu verändern. Also, dass hier eine Stadtmauer gebaut wird, das war eigentlich überhaupt nicht entscheidend. Wenn man Nehemia liest, auch Esra, da geht es gar nicht ums Bauen. Da geht es nicht darum, dass irgendwas hochgezogen wird, sondern es geht eigentlich vielmehr darum, dass Gott hier in der Mitte, im Herzen des Volkes, was verändern will, dass er was neu machen will. Veränderung will Gott vor allem, dass sie hier passiert, in unseren Herzen. Und es war für die Juden ganz arg wichtig damals, dass sie im Herzen innerlich wieder stark und fest werden. Man muss sich das mal vorstellen, die waren ja verschleppt, erst durch die Babylonier, dann war Persisches Reich und die waren Sklaven. Und es durften immer wieder mal Leute zurückkommen nach Jerusalem und die haben sich da angesiedelt. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, das waren 150 Jahre lang, wo die Judäer das nicht geschafft haben, die Stadtmauer wieder aufzubauen. Die haben es nicht hingekriegt. Die waren irgendwie so entmutigt und so jeder für sich, jeder in seinem Trott, dass sie es nicht geschafft haben, die Stadtmauer aufzubauen. Und dann kam Nehemia. Und die Aufgabe von Nehemia war, die Stadtmauer aufzubauen und Statthalter zu sein für Jerusalem. Aber eigentlich war seine Aufgabe von Gott, dass das Volk innerlich wieder Halt kriegt, Festigkeit kriegt. Das Volk war an einem Scheidepunkt. Entweder sie finden sich wieder neu, sie entdecken ihre Identität als Volk Gottes, sie rappeln sich wieder auf und sie halten wieder zusammen. Oder der andere Weg wäre, sie lösen sich nach und nach einfach auf. Sie lösen sich in den anderen Völkern so auf. Das war die Gefahr, die damals bestanden hat. Dass die Männer, die haben schon Frauen genommen aus den anderen Völkern. Das hat sich schon alles so vermischt. Und irgendwann hätten wir sagen müssen, okay, es gibt kein Volk Gottes mehr. Es geht ums Volk Gottes. Gell? Irgendwann hätten wir sagen müssen, der lebendige Gott hatte mal ein Volk. Es ist ihm irgendwie verloren gegangen. Das hat sich so aufgelöst. Das wäre jetzt kein gutes Zeugnis für Gott. Es geht darum, dass sie innerlich wieder fest werden. Und das Ganze passiert so, dass sie eine Stadtmauer bauen. Also eigentlich, ich möchte es mal so beschreiben, eigentlich geht es um eine Reise nach innen. Das Volk soll sich selbst wieder finden, zu sich finden. Aber was passiert ist, dass sie erst durch den Nehemia eine Reise nach außen machen müssen. Nämlich anfangen müssen zu bauen, loszulegen, Hand anzulegen, ganz praktisch zu werden. Veränderung passiert oft auf der Art und Weise, dass wir Wege gehen nach außen, dass wir einfach mal Neues ausprobieren, dass wir Neues wagen, dass wir gehorsam sind und hören, Herr, was willst du denn von uns? Dass wir gehen und dann merken, Gott verändert was in uns. Da ist ein Mann, der jahrelang leidet unter der ein und der gleichen Sache. Und er ist schon ganz entmutigt und schwach. Und er versucht, sich viel damit zu beschäftigen, drüber nachzudenken. Er bringt es immer wieder im Gebet vor Gott. Und eines Tages beschließt er, ich hole mir professionelle Hilfe. Ich mache mich auf die Suche, ich möchte gerne einen Therapeuten finden, der mir helfen kann bei dem Problem. Und er merkt, wie er Stück für Stück im Gehen, im sich nach außen kehren, heil wird. Da ist jemand, der aus dem Alten ausbricht, mal Neues wagt, der in andere Länder reist und Missionare besucht und sieht, wie dort Menschen mit Armut kämpfen. Aber er sieht auch die Freude in den Augen der Armen, dass es Menschen sind, die auch viel fröhlicher sind als wir. Und es verändert was in seinem Kopf, in seinem Denken. Da schaltet sich so ein Schalter um. Und auf einmal merkt er, mein Leben bisher, ich habe eine falsche Perspektive aufs Leben. Das entspricht nicht der Wahrheit. Oft führt uns Gott auf eine Reise nach außen, damit wir innerlich heil werden. Und die Reise nach außen, was Neues zu wagen, ist immer eine spannende Reise. Wir lernen zwei Dinge bei Nehemia. Wir beschäftigen uns heute mit Kapiteln 3 bis 5. Ich möchte euch zwei kurze Begebenheiten erzählen, beziehungsweise vorlesen, die da ganz spannend sind. Das eine ist, dass wenn du die Reise nach außen antrittst, dann gibt es auf einmal Widerstand. Und das Volk Israel erlebt es, dass auf einmal sie sich zusammentun, Stadtmauer bauen und dann melden sich die Feinde, die das nicht so gut finden. Und die hatten mächtige Feinde. Wir lesen von Sanballat und Tobia. Das waren halt die Statthalter da außenrum. Die hatten da die Macht. Und die haben versucht, all die Jahre mit den Juden ein sehr freundschaftliches, ein enges Verhältnis aufzubauen. Aber nur so lange, wie das Volk schwach ist und sich in diesem Auflösungsprozess befindet. Also die haben immer freundliches Gesicht gemacht. Und wo die gemerkt haben, dass jetzt hier was anfängt, dass die Juden aufbauen, dass Stadtmauer gebaut wird, dann, ja, hört mal zu. Aber als Sanballat und Tobia und die Araber und Ammoniter und Aschdoditer hörten, und jetzt hört mal zu, was da steht, dass die Wunden der Mauern Jerusalems heilten. Die Wunden der Mauer heilten. Was für ein Bild, gell? Weil die Lücken angefangen hatten, sich zu schließen, wurden sie sehr zornig. Und sie verschworen sich, alle miteinander hinzuziehen und gegen Jerusalem zu kämpfen und dort Verwirrung zu stiften. Wir aber beteten zu unserem Gott und stellten gegen sie Tag und Nacht Wachen auf zum Schutz vor ihnen. Also diese Feinde wachen auf, die versuchen jetzt alles, um diesen Bau zu stoppen. Und die machen das nicht so, indem sie da irgendwie mit einer Armee anrücken, weil sie wollen ja immer noch so tun, als ob sie die Freunde wären. Das heißt, sie versuchen ganz intrigant in die Stadt irgendwie einzudringen. Sie haben auch gute Kontakte in die Stadt rein, Verwandtschaftsbeziehungen. Also die haben da schon ziemlich viel Macht und können da ziemlich viel drehen und können da die Oberen, die Reichen, die was zu sagen haben, beeinflussen. Also intrigantes Verhalten. Und Nehemia sagt, okay, wir schützen uns. Und es geschah hinfort, dass die Hälfte meiner Leute am Bau arbeitete, die andere Hälfte aber hielt Spieße, Schilde, Bogen und Panzer bereit und die Obersten standen hinter dem ganzen Haus Juda. Und die haben so zusammen gebaut, dass die an der Mauer waren, die hatten alle noch eine Waffe irgendwo einstecken, dass wenn sie angegriffen werden oder wenn es einen Aufstand gibt, dann können sie loslegen. Jeder war mit wachen Ohren, ob die Posaune anfängt zu blasen, dann musst du dahin in den Teil der Stadt, weil dann gibt es da einen Aufruhr. Also es war eine spannende Zeit. Es ist immer so, wenn du was Neues wagst und dich auf den Weg machst, dann regen sich auch die Widerstände. Es wäre einfacher gewesen, nicht die Stadtmauer aufzubauen. Ist ja logisch, wäre natürlich viel bequemer, aber es wäre auch einfacher, weil dann hätte das Volk, dann hätten die Judäer dort keine Feinde, beziehungsweise keine offiziellen, keine Feindschaft, keine großen Probleme. Es würde alles so weiterlaufen wie bisher. Aber durch diese Feinde von außen, durch die Bedrohung, fängt das Volk wieder an, Gott zu vertrauen. Die sind da an der Stadtmauer und die beten. Die beten, die halten Ausschau und gleichzeitig beten sie, dass Gott sie beschützt. Sie müssen Gott vertrauen. Wir müssen oft Gott im Alltag gar nicht vertrauen. Ja, wenn ich nur in den Tempel gehe, Sonntag für Sonntag, sage ich jetzt mal, und dann brauchst du kein Vertrauen, um da rumzusitzen. Wir brauchen kein großes Vertrauen, außer dass der Stuhl einigermaßen hält, auf dem ich sitze. Aber sonst brauche ich nicht viel Vertrauen. Aber die brauchen Vertrauen, weil sie sich auf den Weg machen. Weil sie gehorsam sind, weil sie diese Reise nach außen antreten und Gott auf dem Weg das Innere stark macht. Aber noch was anderes passiert auf der Reise nach außen. Gott zeigt nämlich Unrecht auf. Und zwar ist es so, dass in Jerusalem, wie man könnte sagen, wie fast überall, die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer ärmer. Und es war so weit, dass die Armen abends heimgegangen sind und die hatten halt nur so ein Stück Brot zum Kauen. Und die anderen, die Reichen, sind heimgegangen und haben halt ihren Schweinebraten gegessen mit Lös. Und jetzt sitzt der Arme da und nagt an seinem Brot und der Duft vom Nachbarn weht auch noch rüber, der Schweinebraten. Ihr habt es alle in der Nase. Und da hat sich in denen was geregt. Und die haben gemerkt, das stimmt doch was nicht. Wir sind Brüder und Schwestern. Wir sind das Volk Gottes. Wir gehören zusammen. Warum kann es dann sein, dass die einen viel mehr haben als die anderen? Und dann sind die auf die Straße gegangen, haben sich vielleicht so Plakate, so Schilder gebastelt und haben dann deutlich zum Ausdruck gebracht, Leute, hier stimmt was nicht. Wir müssen unsere Kinder verpfänden, als Sklaven weggeben, damit wir was zu essen haben. Das stimmt doch was nicht. Wir geben die aber nicht weg den anderen Leuten, sondern wir geben sie hier in unserer Stadt den Reichen. Unseren Brüdern und Schwestern hier in der Stadt müssen wir uns als Sklaven verkaufen oder unsere Kinder. Und andere haben gesagt, wir haben unsere Äcker schon weggegeben oder verpfändet. Selbst unser Besitz gehört nicht mehr uns. Haben wir alles verloren. Das, was wir anbauen, davon müssen wir immer einen Riesenbeitrag abtreten an die anderen. Die werden immer reicher, wir werden immer ärmer. Das sind doch unsere Brüder und Schwestern. Da stimmt doch was nicht. Und der Nehemia, als er das mitkriegt, natürlich kriegt er das mit, war ja ein Aufstand in der Stadt, da wird er zornig. Der kriegt einen richtig heiligen Zorn. Und was macht er? Er ruft die Oberen, die Reichen, alle zusammen und erklärt ihnen das mal. Und sagt, hier stimmt was nicht. Ihr merkt selber, hier passt was überhaupt nicht zusammen. Schaut mal nach Babylon oder beziehungsweise nach Persien. Da sind unsere Brüder und Schwestern als Sklaven, die sind da verschleppt worden, die müssen da irgendwelchen fremden Herren dienen. Die haben wenig selber für sich, die müssen alles abgeben, sie können gut leben davon, keine Frage. Aber denkt mal dran, was wir dafür geben würden, wenn wir sie freikaufen, wenn sie wieder hier in Jerusalem wären. Und jetzt sagt Nehemia, das Gleiche machen wir hier. Nur in kleinen. Nur mit unseren eigenen Brüdern und Schwestern, wir versklaven sie. Es gibt auch in unserem Leben Ungerechtigkeiten, wo wir selbst Ungerechtigkeiten leben. Und durch diese Reise nach außen, das wäre sonst nie aufgekommen. Ja, wenn man immer so einen Trott geht, dann sagt man, das ist halt so. Die Verhältnisse sind halt so. Der eine zahlt halt mehr Steuern als der andere und der eine ist halt ein geschickter, mit dem Geld umzugehen als der andere. Ist halt so, da kann man jetzt nichts dran ändern. Ja, wir sind ja oft so lethargisch. Wir ertragen Ungerechtigkeit. Und Gott zeigt jetzt, hey, bei euch in eurem Herzen, da stimmt was nicht. Da ist was falsch, da ist was faul. Das muss neu werden. Und jetzt verpflichtet er die Oberen, die müssen den Eid schwören, dass sie alle Schulden, die jemand bei ihnen hat, die Schulden erlässt. Und dann macht er noch was. Er macht ein Zeichen, und zwar nimmt er sein Obergewand und dann schüttelt er das so aus und sagt, Gott, genauso sollst du alle ausschütteln, die nicht auf diesen Eid hören oder die nicht befolgen. Damit sie ausgeschüttelt sind und Nehemia sagt, damit sie leer sind. Leer sollen sie sein. Das fand ich ganz interessant. Wir sind oft innerlich leer. Hier leer, im Herzen leer. Warum? Weil wir ungerecht sind. Weil Dinge einfach nicht stimmen in unserem Leben. Die Gott verändern will, die Gott neu machen will. Wie findet Veränderung statt in unserem Leben? Manchmal beginnt es hier innen und geht nach außen, kann manchmal passieren. Oft passiert es aber, dass Gott uns neue Wege führt, wir in neue Situationen kommen, wir was Neues lernen müssen, wir herausgefordert sind. Meine Frage heute an dich ist, lässt du dich in deinem Glauben herausfordern? Darf Gott dich herausfordern in deinem Glauben? Darf er dich neue Wege führen? Und wenn es darum geht, neue Wege zu gehen, dann geht es darum, gehorsam zu sein. Gehorsam ist ein ganz altes Wort, für manche ein grauenhaft schreckliches Wort. Gehorsam. Wir haben irgendwie die Bilder vor Augen, dass Menschen Gehorsam einfordern, die es nicht gut mit uns meinen. Aber wenn es um den Gehorsam Gott gegenüber geht, dann geht es darum, dass er es gut mit uns meint, dass er uns gute Wege führt, dass er uns neue Wege führt, um uns im Herzen stark zu machen, um uns zuzurüsten, um uns neues Vertrauen zu schenken, um uns zu reinigen innerlich von dem, wo Sachen einfach nicht gut laufen. Und ich möchte euch einladen, heute mit dieser Predigt zu hören, Herr, was willst du von mir? Wo willst du mich verändern? Wo willst du mich neue Wege führen? Und Nehemia durfte das erleben. Nehemia war ein Mann des Vertrauens und des Glaubens, weil er losgegangen ist. Ich lade euch ein auf die Reise nach außen. Und ihr werdet merken, es wird mit euch eine Reise nach innen passieren. Wer das tut, was er immer tut, der bekommt auch, was er immer bekommt. Und ich möchte zum Ende euch noch eine Idee vor Augen stellen. Manchmal ist es gut, Neues im Leben auszuprobieren, neue Wege zu gehen. Und es kann auch die Fastenzeit sein, die uns dazu hilft. Lukas, du kannst mal eins weiterklicken. Es gibt von der evangelischen Kirche eine lustige Aktion, die gibt es jedes Jahr. Die heißt 7 Wochen ohne. 7 Wochen ohne, und es steht immer unter irgendeinem Motto. Fasten heißt ja für uns, und es ist ja auch schön in der Fastenzeit zu sagen, ich lasse mal was weg, ich lasse mal die Süßigkeiten weg oder den Alkohol oder was man halt so, was man halt gern mag, das lässt man weg. Manche lassen auch das weg, was sie eh nicht gern mögen, das ist natürlich dann bequem und schön. Dann bleibe ich aber letztendlich auf meinen alten Pfaden. Es geht in der Fastenzeit darum, mal was Neues zu wagen und zu entdecken und mich auf neue Wege zu begehen. Dieses Jahr ist das Motto dieser Fastenwoche, hier steht Augenblick mal, ein Leben ohne sofort. Und es geht bei diesen 7 Wochen ohne, jede Woche ist eine andere Aktion, geht es darum, mal aus diesem Trott, aus diesem Alltagstrott auszusteigen, die Zeit aus einer anderen Perspektive zu sehen, bewusster wahrzunehmen, mein Leben als Gottesdienst zu gestalten und zu leben. Und vielleicht zeigt euch Gott ja auch sowas, wo er sagt, hey, lass doch mal dein Smartphone weg. Oder mach doch mal dies oder jenes. Ich möchte uns einladen, gehorsam zu sein und neue Wege zu gehen und zu gucken, wie Gott mein Herz verändert. Amen.